Einst gefeiert krachte Signa, das Immobilienkartenhaus um den Österreicher René Benko zusammen. Milliardenschulden zwingen dazu, dass jetzt wertvolle Immobilien verkauft werden müssen. Darunter auch das KaDeWe in Berlin, das Goldene Quartier in Wien oder das Kaufhaus Oberpollinger in München. Treuhänder sollen die wichtigsten Immobilien zu Geld machen, und zwar mit etwas mehr Zeit. Damit soll ein teurer Sofortkonkurs abgewendet werden. Schauen wir mal hinter die Kulissen des Kartenhauses Signa, und das tun wir mit Eva Konzett. Sie ist Politikchefin des Wiener Stadtmagazins Falter. Schönen guten Tag.
Hallo.
Jetzt kommt also das Tafelsilber unter den Hammer. Die Wiener Tageszeitung, die Presse schreibt, die Gläubiger hätten sich für mehr Geld, aber weniger Transparenz entschieden. Bitte mal erklären.
Ja, also wir können nach diesem gestrigen 18. März 2024 eines konstatieren. Die Gläubiger der beiden wichtigsten Unternehmen dieses Signa-Gebildes, das ist zum einen die Signa Prime und zum anderen die Signa Development, die Gläubiger dieser Unternehmen haben sich für das Prinzip Hoffnung entschieden. Eine Mehrheit aus Köpfen und aus der Summe der Schulden hat das Angebot des Sanierungsverwalters angenommen, das eben so ausschaut, dass alle noch verwertbaren Vermögenswerte in eine Treuhand überschrieben werden und dann in den kommenden 5 Jahren abverkauft werden sollen. Das Ziel ist, dass sich bis dahin die Situation auf den Immobilienmärkten verbessert hat, dass es wieder mehr Nachfrage geben wird und dass man bessere Preise erzielen wird können und dass es eben zu keinen sogenannten Notverkäufen kommt. Da war immer die Angst, dass dann natürlich die Signa-Immobilien weit unter Wert verkauft werden. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich weiß, dass mein Nachbar sein Haus verkaufen muss, dann biete ich natürlich entsprechend weniger. Prinzip Hoffnung deshalb, weil trotzdem viele Fragen unklar bleiben. Zum einen einmal ganz wichtig, wird es überhaupt genügend Liquidität geben, um den Fortbetrieb über die kommenden Jahre zu sichern? Und das ist für mich die noch entscheidendere Frage, inwiefern werden Gerichtsverfahren diese Pläne durchkreuzen? Es gibt Ermittlungen, darüber werden wir, glaube ich, gleich noch sprechen. Man darf nicht vergessen, dass die Intransparenz bei der Signa, dass das nicht ein Zufall war, Verzeihung, sondern ein Wesenszweck. Deshalb wollte auch einer der prominentesten Gläubiger der Signa, nämlich die Republik Österreich, diese Sanierungsvariante gar nicht. Die Republik hat dagegen gestimmt.
Schon angesprochen, diverse Staatsanwaltschaften in Deutschland und Österreich ermitteln ja auch gegen Benko, unter anderem wegen Geldwäsche. Ist die Signa also einfach nur ein Gefäß dafür gewesen?
Es gibt Ermittlungen wegen Geldwäsche von der Staatsanwaltschaft München. Die sind bestätigt worden von den Staatsanwälten. Es gibt sogar eine Gruppe an Gläubigern, die selbst davon überzeugt ist, dass hunderte Millionen illegalerweise aus den Unternehmen noch in letzter Minute in private Kanäle von Benko abgeleitet wurden. Die sind so überzeugt davon, dass sie das auch zur Anzeige gebracht haben. Die Staatsanwaltschaft hier in Wien ermittelt noch nicht, sagt sie, wartet aber in Anzeigen. Die Sanierung wird also wohl nicht so einen Moment der Katharsis bringen. Das könnten eben nur mögliche Gerichtsverfahren. Das wäre in einem Konkursverfahren einfacher gewesen. Aber da haben die Gläubiger Nein gesagt.
Schauen wir mal auf das Geschäftsmodell Signa. Wie hat das funktioniert? Muss man sich das vorstellen wie ein Pyramidenspiel oder was war das?
Es hatte Wesensmerkmale eines Pyramidenspieles, wenn es darum ging, dass immer frisches Geld nachgeschossen werden musste, damit das Ganze weiterhin funktioniert. Es entsprach nicht einem Pyramidenspiel insofern, als dass dem Geschäftsmodell schon reale Immobilienwerte gegenüberstanden. Beim Pyramidenspiel ist das ja überhaupt nur Luft. Ich habe die Intransparenz bei der Signa aber schon angesprochen. Die Signa hat zum Beispiel nie versucht, im großen Stil Geld auf den Kapitalmärkten einzuholen. Da hätte sie viel, viel höhere Transparenzauflagen gehabt. Man hat Geld bei Investoren geholt. Da hat jeder Investor seinen eigenen Deal bekommen. Man musste diese Investoren dann mit hohen Dividenden bei der Stange halten. Und letztlich ist Signa entgegen der eigenen Darstellung, wonach Signa daran gescheitert sei, dass externe Faktoren sie in die Bredouille gebracht hätten, also höhere Zinsen und ein sich verlangsamender oder ein abnehmender Immobilienmarkt. Das stimmt nicht ganz. Die Signa ist vor allem auch an sich selbst gescheitert und diesem sehr intransparenten Geschäftsmodell.
Welche Rolle spielt denn die Politik bei den Geschäften in Deutschland zum Beispiel? Da haben ja der Kanzler und der jetzige Hamburger Bürgermeister Tschentscher geholfen, Stichwort Elbtower.
Wir wissen auch in Österreich, dass es da zumindest eine politische Flurpflege, wenn ich das so sagen kann, gegeben hat. Man kann das sicher auf Deutschland spiegeln. Diese Kontakte zur Politik und auch zur Wirtschaftselite haben Rene Benko etwas gebracht, das er davor nicht hatte, nämlich Zugang. Er hat so eine Art Gütesiegel gebraucht. Er war, das dürfen wir nicht vergessen, ein völlig unbekannter, sehr, sehr junger Mann aus Tirol, der da zuvor Dachböden ausgebaut hat und der dann auf einmal als Immobilienzampano aufgetreten ist und ganz riesengroße Projekte gehebelt hat. Und um dafür das notwendige Vertrauen und dann auch das notwendige Cash zu bekommen, da hat es wohl manchmal ein bisschen einen Steigbügelhalter gebraucht und die hat Rene Benko in der Politik und auch in der Wirtschaft gefunden.
Welche Lehren kann man denn aus dem Fall Siegner für die Zukunft ziehen?
Das hängt jetzt sehr davon ab, was auch noch juristisch aufgenommen werden wird oder was noch juristisch aufgearbeitet werden wird. Eine Lehre ist sicherlich, Transparenz führt zum Erfolg letztlich, und wenn jemand als Geschäftsmodell es hat, sein Geschäftsmodell zu verschleiern, dann ist große Vorsicht geboten.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.